damit kurz zu überlegen, in welcher pandemischen Situation wir gerade stecken und was das mit Bargeld zu tun hat. Ich denke, allen ist es aufgefallen, dass man beim Einkaufen gehen jetzt immer wieder hingewiesen wird, egal eigentlich wo, dass man doch bitte verzichten soll darauf, mit Scheinen und mit Münzen zu bezahlen, sondern doch bitte am besten kontaktlos mit NFC-Technologie, mit verschiedenen Bezahldiensten, die über das Handy laufen, einzukaufen. Und angeblich sei das dann hygienisch irgendwie unbedenklicher. Also die Experten sind sich eigentlich ziemlich einig, dass das Quatsch ist. Aber es funktioniert. Und ich weiß auch noch ganz am Anfang von der Pandemie, wie, und ich bin natürlich ein harter Verfechter des Bargelds. Ich glaube, wir dürfen das beide direkt anfangs jetzt schon sagen, dass wir das beide sind. Aber anfangs, ich hatte wirklich Schwierigkeiten, sozusagen mein Bargeld auch loszuwerden. Also es wurde wirklich so richtig vorsichtig angefasst. Man hatte ein extremes hygienisches Misstrauen gegenüber dieser Form des Geldtausches. Ja. Aber das ist natürlich auch eine generelle Entwicklung. Also wir haben seit 2018, glaube ich, schon mehr Bezahlvorgänge, die digital ablaufen, als die, die eben haptisch analog stattfinden. Wir sehen, dass wir verschiedenste andere Bezahlformen auch digital zur Verfügung gestellt bekommen, beim Online-Shoppen beispielsweise. Und dann ganz abgesehen davon natürlich, dass ganz neue Währungen entstehen von privaten Akteuren. Und ja, man hat fast das Gefühl, dass der wirtschaftliche Markt des Was sozusagen wie von einem Metamarkt des Wie überlagert wird. Olaf, solche Entwicklungen treiben dich um, schon seit geraumer Zeit. Und du widmest auch deine komplette Dissertation diesem Projekt. Natürlich wollen wir nicht direkt über diesen Alarmismus sprechen, ob jetzt Bargeld abgeschafft wird oder nicht, sondern vielleicht erstmal ganz primär die Frage an dich. Was ist so deine Forschungsfrage? Was treibt dich da um? Ich glaube, dass das allgemein ein ziemlich hippes Thema ist, diese Bargeldabschaffung. Aber super spannend war auch für mich, jetzt auch immer in Gesprächen mit dir, die Herangehensweise, also die Analysemaske, die du jetzt versuchst anzuwenden auf dieses Problemfeld. Olaf, bitte.
Ja, vielen Dank, dass du mir mal die Gelegenheit gibst, hier ein wenig mit Soziologen zu dilettieren, denn zu mehr bin ich natürlich nicht in der Lage als Jurist. Vielen Dank auch für die Einführung. Du hast jetzt, glaube ich, schon einige spannende Aspekte konturiert. Und es ist aber eine Fülle von Fragen, die an diesem Thema faszinierend sind. Also schön, dass du sagst, das ist ein hippes Thema. Das kann man so sehen, das kann man auch anders sehen. Also für viele ist das Bargeld als solches natürlich das Thema von gestern. Es interessiert gar nicht mehr, sondern wir reden über Kryptowährungen, wir reden über digitale Zentralbankwährungen. Und reden wir überhaupt über Währung bei diesem Thema? Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über das Bargeld reden? Und das ist so ein bisschen das, was mich umgetrieben hat im Rahmen dieser ganzen größeren Diskussion um Geldpolitik, wie wir die seit der Finanzkrise, wie wir die vor allem in der Jurisprudenz um Staatsanleihen geführt haben, insbesondere auch vor den Gerichten. Und das ist das Bargeld meiner Meinung nach ein Thema, was eigentlich vielleicht nicht von der diskursiven Aufmerksamkeit, aber so ein bisschen von der, ich sage jetzt mal zugespitzt, von der Qualität der Gedanken eher so ein bisschen verschattet ist. Also es gibt viel Polemik in dem Bereich, es gibt viele Verschwörungstheoretiker, da schäme ich mich nicht, die so zu bezeichnen, die ich mir auch am Anfang angeschaut habe und wo man doch ein bisschen verzweifelt, aber relativ schnell dann einen gewissen Impuls verspürt, dass man da doch ein paar klügere Dinge vielleicht mal drüber sagen könnte. Nicht nur als Jurist, aber auch gerade als Jurist aber nicht ohne einen Blick zu werfen natürlich in das, was andere Disziplinen dazu sagen, allen voran die Wirtschaftswissenschaft. Aber für mich auch ganz besonders spannend die Soziologie. Und deswegen fand ich es sehr reizvoll zu sehen, wie in diesem Seminar über soziologische Institutionentheorien, die auch mich sehr interessieren in der Betrachtung dieses Themas und einige Aspekte dieses Themas, die ich für sehr reizvoll halte, weil sie doch Erkenntnisse zutage fördern, die jetzt bei einer rein juristischen Analyse und noch weniger bei einer rein ökonomischen Analyse, denke ich, wie sie nicht zutage treten würden.
Ja, ich weiß natürlich die Interdisziplinarität deines Vorgehens und du hast dich sehr stark auch mit soziologischer Theorie auseinandergesetzt und dich aber primär auf einen Theoretiker gestützt, Niklas Luhmann, den ich dann dir auch kurz einführen möchte. Er war nämlich bisher noch eher ein Randthema in unseren Diskussionen im Rahmen dieses Seminars. Der Institutionenbegriff ist in der Systemtheorie, wie sie Niklas Luhmann natürlich mit vorangetrieben hat, nicht der zentralste Begriff, aber trotzdem ein Gründungsbegriff vielleicht, könnten wir es so sagen. Erstmal so prinzipiell die Idee, eine Gesellschaftstheorie zu beschreiben, die nicht vom Individuum direkt her denkt, sondern von Systemlogiken erstmal. Und man hat verschiedene Systeme, die sich autopoetisch, also selbstreflexiv voneinander abgrenzen können. Und jetzt die Frage, welche Stellung nimmt da jetzt der Institutionenbegriff ein? Vielleicht klären wir das erstmal.
Da gibt es von Luhmann, wie du ganz zu Recht schon betont hast, mehr am Anfang, also mehr der frühe Luhmann, wenn man das so nennen will. Der Luhmann letzter Hand sozusagen, den du jetzt schon erwähnt hast, ist derjenige nach der autopoetischen Wende, also das Hauptwerk Soziale Systeme 1984, wo er sagt, es geht um Systemtheorie und Systeme, die bilden sich und die schließen sich ab und es ist ein kommunikatives System, also sie kommunizieren und jedes nach seiner eigenen Logik und jedes auch im Rahmen seiner eigenen Beschränkungen, im Rahmen seiner eigenen kommunikativen Gesetze. Das hat sich erst herausgebildet in den Jahrzehnten. Luhmann selbst ist Jurist, kommt aus der Verwaltungswissenschaft, kann man sagen, aber eigentlich auch aus der Praxis. Also er hat als Praktiker angefangen und hat sich im frühen Studium, würde ich sagen, mit Organisationssoziologie mehr hervorgetan und befasst und kam dann auch relativ schnell zum Begriff der Institution. Und es gibt von 1970 einen schönen Text von ihm, wo er sagt, dass der Institutionenbegriff einer ist, der in der Systemtheorie eine Rolle spielt, aber nicht die zentrale und eigentlich auch nicht die entscheidende oder die spannendste, sondern er bewegt sich, wie er das dann formuliert, glaube ich, es ist ein Begriff geringerer Flughöhe oder jedenfalls mittlerer Reichweite. Genau. Also es gibt die Systeme, die sind ganz oben, andererorts sagt er dann auch, da fliegen wir über den Wolken und schauen uns die verschiedenen Systeme der Gesellschaft an. Aber der Institutionenbegriff hat durchaus seinen Platz da und das lässt sich zum Beispiel in seiner Rechtssoziologie, auch die noch recht früh von 1974, zeigen, wo er über, nicht die Institution, aber über Institutionalisierung spricht, also so auf das Prozesshafte abstellt. Also es geht doch irgendwie darum, und auch das, denke ich, prägendes Merkmal des frühen Luhmann, es geht um Funktionen, also es geht um irgendeinen Prozess, irgendwas leisten Institutionen. Also sie haben eine Funktion und sie erbringen eine Leistung. Und die erbringen sie im Rahmen der Systemtheorie. Und wie schon ganz zu Recht hervorgehoben wurde in der Präsentation, die unserem heutigen Thema zugrunde liegt, ist das in der Sprache jetzt des späteren Luhmann, ist es eine Leistung struktureller Kopplung zwischen Systemen. Mhm. Wenn das abstrakt klingt, dann ist das so. Wir fliegen über den Wolken. Die Instrumente sind blind, heißt es, glaube ich, dann weiter. Was soll das heißen, strukturelle Kopplung? Und ich glaube, es ist ganz dankbar, wenn man das an einem im wahrsten Sinne des Wortes recht handgreiflichen Beispiel mal zeigen kann oder zumindest fragen kann, ob wir hier so ein Arrangement institutioneller, struktureller Kopplung haben. Und das ist meiner Meinung nach mit dem Bargeld zu zeigen oder zumindest formuliert das eine spannende Forschungsfrage. Und der kann man mit Luhmann ein ganzes Stück des Weges nachgehen.
Ja, das denke ich auch. Also du hast ja eher einen instrumentellen Zugang auch dazu. Ja?
Absolut. Man könnte auch sagen, also, um deinen Doktorvater der Soziologie zu zitieren, es ist ein eklektischer Zugang. Aber ich würde auch sagen, ein produktiv-pragmatischer Zugang. Ja. Weil ein Punkt, den ich als Jurist natürlich auch reflektiert habe, ist der Interdisziplinarität, also wie weit macht es überhaupt Sinn, damit zu arbeiten? Macht es überhaupt Sinn, damit zu arbeiten? Und wo und wie und mit welchen Begriffselementen. Also die Systemtheorie steht natürlich dafür und formuliert es, haben wir schon erwähnt, für Geschlossenheit. Also es ist irgendwie eine Supertheorie, wenn es dann auch heißt. Also eine Theorie, die auch sich selbst als Theorie noch mit einbegreift und deswegen sagt, sie hat in ihrem Gegenstandsbereich, also derjenigen Phänomene, die sie bezeichnen und erklären kann, alles. Also das ist eine tolle Theorie. Und so sagt sie selber. Und sehe ich aber auch so. Und für mich ist es natürlich interessant, wir Juristen, wir sind ja normativ unterwegs. Ja? Also wir haben unsere Rechtsnormen. In meinem Fall als Verfassungsrechtler sind es Normen der Verfassung und auch des europäischen Rechts natürlich. Aber diese Normen, die hängen ja nicht in der Luft, sondern die wenden wir an auf Sachverhalte. Mhm. Ja, und deswegen formulieren diese Normen nicht nur Rechtsfolgen, also dieses oder jenes ist zulässig oder ist rechtswidrig oder ist es verfassungswidrig oder es erfordert dieses und jenes, damit wir diese Rechtsfolge daran knüpfen können, sondern sie haben auch einen Tatbestand. Und das ist eigentlich eine relativ klare Wenn-Dann-Geschichte. Also wenn das und das vorliegt, dann haben wir diese und diese Rechtsfolge. Und was dieser Tatbestand ist, das ist für uns natürlich die soziale Welt. Die müssen wir aber erstmal verstehen. Mhm. Und die liefert uns sozusagen das, was wir dann schon aus einer juristischen Brille heraus als Sachverhalt überhaupt bezeichnen. Und mein Sachverhalt ist das Bargeld. Aber was ist eben das Bargeld? Und das sozusagen mit soziologischem Instrumentarium, ja, durchaus ein bisschen als Stückwerk an den Gegenstand angebracht, aber da würde ich sagen, sind wir mit fester Hand dabei, dass wir uns da gar nicht zu sehr in Theoriedebatten als Juristen jetzt vertiefen müssen. Kann man damit ganz gut arbeiten.
Mhm. Jetzt sagtest du schon strukturelle Kopplung zwischen Systemen. Jetzt erstmal wäre für mich sozusagen der erste Begriff, der mir einfallen würde aus der Systemtheorie zum Geld, der des symbolisch generalisierten Kommunikationsmediums. Wenn wir den vielleicht mal versuchen zu erklären. Also letztlich ist es ja eine Form, also es gibt verschiedenste Kommunikationsmedien, Geld ist nur eine davon. Mhm. Ich würde sagen, Luhmann würde da erstmal sagen, hier, das macht unwahrscheinliche Kommunikation wahrscheinlicher. Ja, also es ist eigentlich ja ein heller Wahnsinn, dass ich dir jetzt ein Stück Papier gebe, und ich bekomme da ganz wunderbare Sachen zurück. Also ich weiß noch ganz genau, ich habe das erste Mal wirklich richtig Geld gehabt, Bargeld, nach meiner Kommunion. Kommunion ist ja wirklich so ein Fest. Also ein Brief nach dem anderen machst du da auf und ziehst dann da so Scheinchen raus. Und dann hatte ich so ein ganzes kleines Bündel an Scheinchen. Mhm. Und das war meine erste Erfahrung, wie verrückt das war, mit diesen Scheinchen dann in ein Spielwarengeschäft gehen zu können und dann die größte Playmobil-Station zu bekommen, die man sich vorstellen kann. Und ich habe denen nichts anderes gegeben als einfach ein bisschen Papier. So, und wie hat das jetzt funktioniert und wie lässt sich das System theoretisch erklären?
Das ist fantastisch, nicht wahr? Also ich meine, wir klingen wahrscheinlich recht alt, aber ich erinnere mich auch noch an mein erstes Taschengeld. Ja, das war eine Mark pro Woche. Wir reden jetzt nicht von den 50ern, sondern von den 90ern. Vielen Dank.
Ja.
Und im zweiten Schuljahr waren es 2 Mark. Und irgendwann hat man dann mal zu Weihnachten 50-Mark-Schein bekommen. Und was man dann damit an Kaufkraft hatte, wir wollen das jetzt nicht juristisch nach dem bürgerlichen Recht auseinanderwickeln, ob wir da wirklich Verträge abgeschlossen haben, du mit deiner Playmobil-Station und ich, bei mir war es eher Lego, in das dann das braune Scheinchen geflossen ist. Aber systemtheoretisch ist es doch recht interessant. Das ist sehr anspruchsvoll, was wir hier machen. Mhm. Diese eigentlich und gerade im Bargeld ja wirklich sehr veranschaulichte alltägliche Handlung. Diese Kommunikation, würde man jetzt sagen, mit diesem symbolisch generalisierten Kommunikationsmedium. Auch das, glaube ich, ein Begriff, in den ich jetzt nicht zur Tiefe einsteigen würde, als auch nicht tue in meiner Dissertation, der aber doch gewisse Verwandtschaft auch zum Institutionenbegriff hat, zur Institutionalisierung mit Luhmann, denn bei symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien geht es, wie der Name schon sagt, um Generalisierung. Ja, also wenn ich einen Geldschein sehe, dann weiß ich eigentlich in unserem kulturellen Horizont, worum es sich handelt, was ich damit machen kann und welchen Gesetzen der gehorcht, mehr oder weniger. Und da gibt es gerade für Soziologen, glaube ich, interessant von Max Weber auch schon ein klassisches Zitat, der sich auch im Rahmen seiner Erörterung von Institutionen und vor allem okzidentaler Rationalität, ohne die es bei Weber ja nicht geht, eigentlich die gleiche Frage gestellt hat, wie du sie gerade gestellt hast. Wie funktioniert das eigentlich?
Ja. Da klingelt es natürlich bei den Soziologen gerade in den Ohren. Wir wollen Weber natürlich dann auch hören.
Jetzt. Ohne Weber geht es natürlich nicht. Und Weber hat eigentlich recht charmant formuliert, auch schon bei ihm in Anführungszeichen, dass der Wilde von den ökonomischen und sozialen Bedingungen seiner eigenen Existenz unendlich viel mehr als der im üblichen Sinn Zivilisierte wisse. Und das schließt nicht nur Artefakte der modernen Gesellschaft ein, technische Entwicklungen, wie bei Weber sind es beispielsweise die Straßenbahn oder der hydraulische Lift, sondern auch insbesondere das, was er als soziale Institution des Geldes bezeichnet. Ja, wie kommt dieses, heißt es bei Weber, eigentlich zu seinen merkwürdigen Sonderqualitäten? Und das wisse weder der Geldgebraucher noch der Fachgelehrte. Und damit haben wir auch schon eine der wesentlichen Hürden, die ich am Anfang meiner Dissertation, das hat auch recht lange gedauert, nehmen musste, nämlich erstmal den ökonomischen Diskurs, den volkswirtschaftlichen Diskurs der Geldtheorie, der Geldpolitik auch zu verstehen. Worum handelt es sich eigentlich bei Geld? Und da war ein Schlüssel für mich, hier an den Funktionsbegriff anzuknüpfen. Und das ist auch genau der Begriff, den die Volkswirte wählen, um Geld zu beschreiben. Sie sagen, Geld ist etwas Funktionales. Und da ich mir ja nicht Geld als solches, sondern das Bargeld angeschaut habe, da muss ich darauf hinweisen, dass das Zitat von Dostojewski, das wir auch in der zugrunde liegenden Präsentation gesehen haben, im Original leider nicht Bargeld ist geprägte Freiheit, sondern schlicht Geld ist geprägte Freiheit lautet. So einfach wollte er es mir leider nicht machen, aber der Arbeitstitel meiner Dissertation, den hat er trotzdem geliefert. Geld ist was Funktionales. Ne? Und natürlich reden wir über Dostojewski, das stammt aus den Aufzeichnungen aus dem Totenhaus, wo er seine Lagerhaft und Gefängnishaft und seinen Militärdienst in Sibirien verarbeitet hat. Natürlich handelt es sich darum Bargeld. Aber worum es geht, sind Funktionen. Das sagt uns die Volkswirtschaftslehre. Also Geld ist, was als Geld funktioniert. Relativ zirkelschlüssig, muss man schon zugeben. Aber für uns Juristen ganz gut anzuknüpfen, indem wir die Brücke über die Soziologie wählen, weil Luhmann ja auch seine Theorie funktional aufzieht. Also bei ihm geht es um funktionale Differenzierung. Es gibt diese verschiedenen Systeme, manche davon bilden diese symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien aus und die erfüllen bestimmte Funktionen. Und für das System der Wirtschaft, wo es viele schöne Belegstellen bei Luhmann gibt, dass er sagt, das ist im Grunde das System, was evolutionslogisch auch in Führung geht in der modernen Gesellschaft. Eine These, die sich auch mein Doktorvater immer sehr stark zu eigen gemacht hat, das wurde auch hervorgehoben, dass wir hier von einer Marktgesellschaft reden können in so unserer Beschreibung der modernen, der neuzeitlichen Gesellschaft im Grunde schon. Mit Ansätzen der Renaissance, auch dazu gibt es ein paar Stellen in Herrschaft und Gesellschaft, wer da vertieft nachlesen möchte. Dass es im Grunde um die Betrachtung von Funktionen geht. Und meine Frage war dann mit der Volkswirtschaftslehre, mit Luhmann und dann mit der Verfassungsrechtslehre, welche Funktionen erfüllt eigentlich das Bargeld spezifisch? Und die Ökonomen haben da recht rational, wie sie eben so sind, die Funktionen, die wir mit dem Geld auch verbinden würden, formuliert. Das ist irgendwie ein Tauschmittel, das ist ein Zahlungsmittel, was schon nicht das Gleiche ist und eine gewisse rechtliche Qualität impliziert, weil Zahlung nämlich bedeutet, dass ich von der Leistungspflicht frei werde. Ja, ich gehe einen Vertrag ein, schulde jemandem Geld, ich zahle mit dem Geld, die Rechtspflicht ist erloschen. Ich habe jetzt nicht einfach nur da Münzen hingelegt, sondern diese Münzen geben eben zu verstehen, dass meine Rechtspflicht, seine Forderung damit erfüllt ist. Das heißt, ein Rechtsverhältnis ist damit gelaufen. Wir haben einen Wertmaßstab im Geld verkörpert, wir haben eine Recheneinheit im Geld verkörpert und wir haben noch viele, viele andere Funktionen. Und was mich letzten Endes am meisten interessiert hat, und auch da muss ich sagen, bietet sich Luhmann tatsächlich an, der ein frühes Buch geschrieben hat mit dem Titel Grundrechte als Institution. Mich interessiert natürlich die grundrechtliche Qualität, die in Bargeld, offene Frage, womöglich verkörpert ist. Und wie steht es eigentlich um die Alternativen, wenn wir über den Diskurs Abschaffung des Bargeldes sprechen? Also was leistet das, was erfüllt es für Funktionen, das Bargeld im grundrechtlichen Bereich? Und so kommt man, glaube ich, Schritt für Schritt doch dahin, diesen oft diffusen und wie gesagt oft auch polemischen Diskurs mit Schlagworten wie gläserner Bürger und stille Enteignung und so weiter. Der Staat will uns an die Taschen und wir legen das Geld unter die Matratze. Ich meine, das ist letztlich das Niveau des Diskurses, wie er größtenteils geführt wird, muss man sagen. Wenn man aber auf diese funktionale Ebene, die, und das lässt sich dann meiner Meinung nach schon zeigen, damit eben kein Glasperlenspiel ist, sondern man kommt damit schon dahin zu zeigen, was ist eigentlich genau das Problem. Und das Problem sind, das ist nicht besonders originell für ein Verfassungsrecht, das sind es immer die Grundrechte. Das muss ich nach den ja jetzt auch in der breiten Presse vorgeführten Diskussionen um Grundrechte in Zeiten von Corona, glaube ich, nicht mehr betonen, dass wir das am spannendsten finden. Aber Grundrechte sind letztlich auch nur eine bestimmte Art von Rationalisierung von Problemen. Ja, wir haben jetzt viel über das Wort Verhältnismäßigkeit im Rahmen von Corona-Regelungen gehört. Das sind im Grunde alles Rationalisierungs- und Argumentationsprinzipien, die wir Juristen uns als eigene Methode und Technik vielleicht auf die Fahne schreiben würden. Vielleicht ist es auch am Ende des Tages gar nicht so komplex, aber es ist jedenfalls das, wie wir an solche Probleme rangehen. Aber das Problem muss eben erstmal gefasst sein und da würde ich jetzt gar nicht gern den Begriff, den die Juristen meistens dafür nutzen, aber ich muss ihn doch offenbaren, der Hilfswissenschaften verwenden, wie hier die Soziologie und die Wirtschaftswissenschaft uns eben sowas, wie ich schon eben sagte, als Sachverhalt aufbereiten. Damit wir dann ankommen können und fragen können, okay, was heißt das denn jetzt aus unserer spezifischen juristischen Perspektive? Auch das natürlich ein System bei Luhmann, also das rechtliche System, wobei man hier nochmal überlegen kann, dass wir ja nicht unbedingt im rechtlichen, sondern im wissenschaftlichen System uns mit der Rechtswissenschaft bewegen, wahrscheinlich auch in beiden. Also jedenfalls, wie kommen wir zur Beantwortung von solchen komplexen Fragen?
Ja, okay, ich versuche nochmal kurz anzuknüpfen. Also wenn wir jetzt mal von der Grundprämisse ausgehen, wir leben in einer funktional differenzierten Gesellschaft und die differenziert sogar noch weiter aus im Zweifel. Das heißt, dass spezifische soziale Settings entstehen. Ja? Also man spricht dann eben von Systemen und die arbeiten dann mit spezifischen Codes. Ja? Man kann nur in einer speziellen Logik miteinander überhaupt in Kontakt treten. Und uns helfen letztlich diese symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien, zum Beispiel eben Geld. Ja? Es ist einfach viel ökonomischer, effektiver mit Geld zu handeln als mit Sachwaren. Das ist, glaube ich, eindeutig. Jetzt waren wir zum Beispiel neulich einmal zusammen hier auf dem Wochenmarkt was einkaufen. Wir wollten an verschiedenen Ständen verschiedene Dinge kaufen und wir hatten zusammen aber nur 21-Euro-Schein und wir waren 3 Personen. Und wir standen da trotzdem genau vor dem gleichen Problem wie eben der Bauer im, weiß ich nicht, 6. Jahrhundert, der dann sein Vieh nicht teilen konnte.
Oder der Fünftklässler vor der Matheaufgabe.
Ja, genau.
Teile 20 Euro auf 3 Personen.
Ja, so ein 20-Euro-Schein, ne? Den man ja nicht einfach zerschneiden könnte dann, ne? Da wurde uns eben auch diese Störrigkeit der Materialität sozusagen vielleicht auch nochmal bewusst, die ja sozusagen mit digitalem Geld einfach nicht vorhanden ist. Und jetzt sozusagen meine Frage, jetzt nicht ausgehend von dieser alltagsweltlichen Anekdote, aber insgesamt auch makro zeitdiagnostisch, reicht vielleicht einfach die Komplexitätsstufe von Bargeld nicht mehr aus, um Schritt zu halten mit der Ausdifferenzierung, die wir heute eben dann doch diagnostizieren müssten?
Das ist natürlich eine spannende Frage. Ich würde sagen, dass zumindest in der Wahrnehmung unserer Zeit auf der Makroebene, wie du es eben formuliert hast, diese These als doch recht suggestiv präsent wahrgenommen wird. Ja? Stichwort Digitalisierung. Ja? Mhm. Wir digitalisieren alles. Handelt es sich beim Bargeld nicht nur, jetzt zitiere ich Herrn Di Fabio, um einen haptischen Atavismus? Das sieht er nicht so, das sehe ich auch nicht so. Aber der Kontext ist genau dieser, ist genau der wichtige Kontext der Digitalisierung des Geldwesens. Wir sehen das bei Kryptowährungen, wir sehen das in lebensweltlicher, alltagsweltlicher, anekdotischer Evidenz, die ich da gar nicht vernachlässigen würde, ganz im Gegenteil. Gerade da ist eben das Bargeld natürlich, auch was das Thema Umgang mit Geld angeht, das wurde auch schon in der Präsentation angesprochen, ganz bedeutsam. Mhm. Aber auch im Diskurs, weil doch das Bargeld, wie auch schon der Name sagt, bares Geld. Ja, wir haben hier also bloßes Geld vor uns. Das ist irgendwie Geld. So ist jedenfalls die alltägliche Vorstellung. Und alles andere, was wir vielleicht als Geld auch beschreiben würden, jedenfalls in einer bestimmten Teilmenge dieser Funktionen, die eben Geld ausmachen, das lässt sich aber auf Bargeld irgendwie beziehen. Und die überraschende Erkenntnis ist, unser Rechtssystem funktioniert im Wesentlichen schon so. Also im Kern des Systems steht das Bargeld. Wir haben diesen Begriff des gesetzlichen Zahlungsmittels, wir haben auch den Begriff des Annahmezwangs und wir haben eben auch Zentralbanken in unserem System, die dieses Geld ausgeben und für den Bürger letztlich auch nur dieses Geld. Also das Zentralbankgeld, das bedeutet nicht im engeren Sinne, dass die Zentralbank dieses Geld druckt, dieses Bargeld oder diese Münzen prägt. Das machen schon private Unternehmen teilweise, aber dieses Geld ist eben dasjenige, was uns auch bei der Lösung unseres Rätsels, warum das eigentlich funktioniert, ein bisschen näher ans Ziel bringt, an die Beantwortung der Frage, warum funktioniert es denn, dass ich da auf dem Marktplatz mit Geld meine Tätigkeiten, meine wirtschaftlichen Tätigkeiten, meine Wareneinkäufe und so weiter bezahle. Dahinter steht der Staat. Dahinter steht der Staat, der das mit seiner Rechtsmacht eben garantiert und letztlich auch durchsetzen würde, dass dieses Geld mir im Tausch, den Eintausch von Vorteilen halt, von wirtschaftlichen Gütern ermöglichen würde. Und warum das Ganze jetzt physisch? Das ist tatsächlich eine offene Frage. Also brauchen wir noch einen Körper, ein verkörpertes Medium sozusagen? Muss es wirklich sein wie 600, 700 vor Christus? Da wird aktuell angesetzt in der geschichtswissenschaftlichen, anthropologischen Forschung, dass wir das erste Mal sowas wie Geld hatten. Mhm. Da reden wir von Münzen natürlich. In Vorderasien war das, die geprägt wurden. Ist das nicht irgendwie jetzt nach 2.500 Jahren mal durch? Und da finde ich die erste irritierende Erkenntnis doch tatsächlich, und das hat auch Jürgen Kaube in einem seiner jüngsten Bücher sehr schön populärwissenschaftlich aufgearbeitet, aber das ist völlig korrekt, dass die ältere Geldform tatsächlich die unbare Geldform ist. Und zwar Buchgeld. Das ist der Gegenbegriff zum Bargeld. Ne? Also Buchgeld ist irgendwie ein Eintrag in so eine Art Kontenbuch und so fing das mit dem Geld auch an, sagen zumindest diese anthropologischen Forschungen, die Kaube da ausgewertet hat, dass wir die Tempelsteuer ja, die in Form von Naturalien noch eingebracht wurde. Also jemand opfert einen Ochsen und der wird dann da geschlachtet im Tempel, aber dann hat er eben Kredit, sei es weltlicher oder auch überweltlicher Kredit, metaphysischer Kredit, der wird dann vermerkt in Form von einem Strich. Und das ist Geld. Das ist schon Geld. Da wurde eine Leistung erbracht und es ist aber eine Leistungsbeziehung, die festgehalten wurde in diesem Medium, dieses einen Striches. Und das ist letztlich Buchgeld. Und viele Staatsskeptiker würden jetzt sagen, dann kam irgendwann der Staat auf die Idee, wir reden jetzt hier vom Perserreich und natürlich auch die alten Griechen und die Römer, dazu, sich dieses Medium, dieses symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium, wir sehen gesellschaftliche Vorgänge, die sich irgendwie anhand dieses Themas Geld rekonstruieren lassen und mit ökonomischen und damit auch mit Machtbeziehungen einhergehen. Wir sehen, das gibt es und das ist für den Staat natürlich ganz interessant. Und er fängt dann an, Münzen auszuprägen und sagt, das ist jetzt hier nicht nur praktisch viel einfacher, als den Ochsen durch die Gegend zu schieben, wobei es da heutzutage in der ethnologischen Forschung, David Graeber beispielsweise, ein paar Kritiker gibt, die sagen, dass diese Idee, den Tauschhandel zu vereinfachen, zur Ausbildung des Mediums Geld geführt hat, dass die vielleicht nicht mehr haltbar ist und ein bisschen zu einfach ist, weil sie doch sehr intellektualistisch am Reißbrett entworfen ist und im Grunde sind die Leute nicht drauf gekommen, wir haben jetzt keine Lust mehr zu schauen, dass jemand, der einen Sack Zement gegen einen Ochsen tauschen will, dass sich genau diese Tauschpaarung, was ja recht voraussetzungsvoll ist, ergibt, sondern nein, es gibt dieses symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium, mit dem ich auch noch sagen kann, der Kaiser sagt, du sollst zahlen und ich gehe damit durch die Gegend, dann wird gezahlt. Da ist wohl einiges in Bewegung, was die geldgeschichtliche Forschung angeht, gibt auch Gegenthesen, worauf es aus unserer Perspektive aber eben gar nicht ankommt, sondern wir sehen, jedenfalls erfüllt es diese Funktion, diese Funktionalität. Und die Verkörperung ist, wenn man so will, ein historisches Akzidenz. Ja? Also das ist einfach so. Das hat sich irgendwie angeboten. Man hätte ja auch sagen können, jeder rennt mit seinem Kontenbuch durch die Gegend. Das wäre im Grunde auch schon eine Art primitive Digitalisierung. Ja? Aber wer hätte denn garantieren können, dass die Einträge in diesem Kontenbuch korrekt sind? Also das gab es dann natürlich später auch in Form von Schuldverschreibungen und so weiter. Wie wurden die eigentlich authentifiziert und verifiziert? Durch Stempel, durch Marken, wie auch immer. Und dieser Diskurs lässt sich eben führen bis zu Kryptowährungen, ganz paradigmatisch Bitcoin. 2008 auf den Markt gekommen, in Reaktion auf die Finanzkrise durch einen mystisch anonymen Erfinder, Satoshi Nakamoto. Man weiß gar nicht, war das einer, war das vielleicht ein Kollektiv, war es Mann, war es Frau, gab es den überhaupt, keine Ahnung, der aber den Bitcoin auf den Weg gebracht hat als Alternative, aber wohlgemerkt nicht zur Abschaffung zum Cash, wie er sagt, sondern es ist ein Electronic Cash System, der eben versucht, dieses Problem zu lösen. Also wie kann ich sozusagen handfest dokumentieren, dass dieses Geld, was ich nutze, dass das werthaltig ist, ne? Und diese hinter dem Bitcoin stehende Blockchain-Technologie, die sagt, wir machen genau das, wir dokumentieren und verifizieren, dass das hier ein Tauschvorgang ist, der so rekonstruierbar ist, dass am Anfang irgendwie ein Wert stand und am Ende kommt dieser Wert auch wieder raus. Also ich kriege was raus für mein Geld. Und jeder, der dieses Thema Bitcoin verfolgt hat, sieht, dass die Kursschwankungen da dermaßen groß sind, dass so zumindest aktuell die theoretische Meinung, wie da eigentlich nicht so richtig von Geld reden können. Es erfüllt zwar für viele die Funktion des Tauschmittels und für noch viel mehr die Funktion des Wertspeichers, aber von Geld würde ich darauf tatsächlich nicht reden.
Ja, auch Schwierigkeit, ne? Überlegt, dass es irgendwie eine Organisation von Knappheit ja auch darstellt. Und bei einem sehr schwankenden Medium ist es natürlich sehr schwierig, diese Knappheit dann auch zu modellieren.
Das ist schwierig. Das ist im Grunde das, was dem Bitcoin auch zugrunde liegt, als mathematisches Problem. Also es hat ein bisschen angefangen als so eine kryptografische, mathematische Spielerei. Und beim Bitcoin ist das so gelöst, oder zumindest hat man versucht, es so zu lösen, dass man so eine gewisse Obergrenze eingebaut hat. Also ich glaube, bei 25 Millionen oder so, 25 Millionen Bitcoin ist dann Schluss mit Bitcoin. Mhm. Bis dahin entstehen immer noch neue Bitcoins, aber sozusagen mit abnehmendem Grenznutzen. Also die werden ja errechnet und so weiter. Also alles sehr kompliziert. Durch Lösung von Rechenaufgaben wird dann in dieser Blockchain immer wieder ein neuer Block an die Kette gehängt und mit der Entstehung und Berechnung jedes neuen Blocks. Wir erinnern uns an das Weber-Zitat. Also mir kann niemand sagen, dass das die Zukunft des Geldes ist. Insofern sie doch recht anspruchsvoll ist und natürlich auch nach wie vor noch ein Nischenphänomen. Aber wir sehen, da ist einiges in Bewegung und diese Entwicklungen, die finden halt statt. Mhm. Und für mich natürlich wieder als Verfassungsrechtler ist es halt recht interessant zu sehen, wie der Staat darauf reagiert. Denn das ist ja auch noch eine offene Frage, die ich im Grunde auch spannender finde. als die Frage, ob wir jetzt körperliches Geld brauchen oder nicht, ist so ein bisschen die Frage, lässt sich der Staat eigentlich ohne weiteres in sein bestehendes Geldsystem hineinmischen oder nicht? Denn wir haben ja eben ein staatliches Geldsystem und sowohl spannender als das körperliche Moment, das wir im Bargeld haben auf der staatlichen Seite, als auch dieses Digitalisierungsnarrativ auf der Kryptowährungsseite, finde ich einfach viel spannender, dass wir hier über die Idee privaten Geldes reden.
Ja.
Und deswegen auch vielleicht gar nicht so vorschnell von Währungen da reden sollten. Also die Deutsche Bundesbank, natürlich nicht ganz interessefrei in diesem Diskurs, redet da eben nicht mehr von Währungen, sondern sie redet von digitalen Vermögenswerten,
okay,
von Assets, Vermögensgütern, und versucht das Prädikat Währung, was die Kryptowährungen sich sehr selbstbewusst und natürlich auch kampfesmutig auf die Fahne geschrieben haben, versucht sie den so ein bisschen wieder zu entreißen. Und da ist viel los und nicht nur was Sprachpolitik angeht, sondern auch was dieses Thema, was jetzt in den letzten Monaten wieder stark in den Vordergrund gekommen ist und zu dem seit einigen Jahren schon geforscht wird, Zentralbank-Kryptowährungen oder zentrale Digitalbank-Währungen. Und das ist natürlich auch eine Art Versuch, auf dieser Welle zu surfen und diese Digitalisierungsaffinität für den Staat wieder zu vereinnahmen. Und auch da werden wir sehen, was passiert. Was passiert vor allem mit Blick auf das Bargeld? Also macht sich sozusagen der Staat jetzt immer in Anführungszeichen gesetzt, wir reden jetzt hier von der Europäischen Union mit Blick auf den Euro, aber der Hoheitsträger sozusagen selbst Konkurrenz. Da gibt es jetzt Bargeld und dann den digitalen Euro. Wie verhält sich das eigentlich zueinander? Welche Rolle spielen dann eigentlich noch die Banken, also die privaten Banken, die Geschäftsbanken bei der Ausgabe des Geldes?
Ja,
viel im Fluss.
Da ist gerade sehr viel im Fluss, deswegen sagte ich, ein hippes Thema.
Ich
glaube, sobald man von Bargeld spricht, muss man eben auch von den digitalen Alternativen sprechen. Letztlich ist es ja die Frage, die du stellst, und jetzt bringe ich nochmal einen Begriff ein, die Frage nach einem funktionalen Äquivalent. Also wenn wir das jetzt nochmal institutionentheoretisch versuchen zu denken und vielleicht nochmal uns an Schelsky auch erinnern, dann ist diese Institution Bargeld erstmal eine probate Form des Status quo, eben verschiedenste Bedürfnisse zu befriedigen. Und wie wir dann eben mit dieser Schelskischen Institutionentheorie auch wissen, gibt es da verschiedenste Hintergrundbedürfnisse, die eventuell erfüllt werden, die erst dann überhaupt bewusst werden, wenn sie nicht mehr erfüllt werden, durch eben die neue Institution. Und was würdest du sagen? Ist natürlich extrem schwierig, weil selbst die Wissenschaft kann das häufig nicht prognostizieren, was jetzt diese Hintergrundbedürfnisse waren. Aber was würdest du sagen, sind die wesentlichen Hintergrundbedürfnisse, die da im Bargeld gespeichert sind, die durchaus in Gefahr kommen könnten unter eben den Wirkungen dieses digitalen Aktionismus?
Das ist auch wieder eine sehr anspruchsvolle Frage. Und da hilft tatsächlich Schelsky, finde ich, in ganz besonderem Maße, indem er nämlich dieses Thema Bedürfnisbefriedigung als ganz zentral für Institutionenbildung identifiziert. Pardon. Das ist natürlich ganz besonders spannend, wenn man sich das Geld anschaut. Also das wesentliche Medium, was als solches schon zum Thema Bedürfnisbefriedigung eigentlich ja funktional erfunden ist. Deswegen ist es ja recht schwierig, sich vorzustellen, dass die Institution des Geldes als solche sublimiert wird, sage ich mal. Also sich als solche irgendwann überholt. Solange wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen Bedürfnisse ausbilden und diese Bedürfnisse in einem arbeitsteiligen Zusammenhang eben nur im Wege von Austausch, im Wege von funktionaler Differenzierung letztlich befriedigt werden können. Und dafür steht das Geld als abstraktes Kommunikationsmedium, was diese Bedürfnisketten sozusagen vermittelt. Und was Schelsky stark macht in seiner Institutionenbildung, auch das Thema Institutionenwandel, nicht zuletzt auch in Form von rechtlichem Wandel oder Institutionenwandel durch Recht, führt dann auf eine tiefere Ebene, wie ich finde, die du mit diesem Begriff der Hintergrunderfüllung ganz gut getroffen hast. Und das ist bei mir wieder die Ebene der Grundrechte. Weil wenn man das Bargeld, wie es auch in diesem Dreiecksschema von Herrn Di Fabio ganz gut eingezeichnet ist, als Medium struktureller Kopplung untersucht, was also verschiedene systemische Leistungen integriert und ja nicht nur zwischen den gesellschaftlichen Systemen, sondern immer auch zum Individuum, bei Luhmann auch ein System, aber das können wir auch etwas einfacher haben, also zum einzelnen Menschen hin, der über das Bargeld verfügt und mit dem Bargeld in verschiedene Interaktionen, natürlich wirtschaftlicher Art, primär tritt zur Erfüllung seiner Bedürfnisse, zur Befriedigung seiner Bedürfnisse. dann sehen wir eben auch diesen Menschen als Grundrechtsträger. Und ganz deutlich wird das bei den plastischen Vorwürfen aus dem Bereich Datenschutz, die dann eben auf die Alternativen vor allem blicken. Wobei ich nochmal auch hier ein bisschen auf Krawall gebürstet sagen würde, dass ich mir zwar das Thema funktionales Äquivalent auf die Fahnen geschrieben habe, dass ich aber sage, wir müssen mit Weber wieder noch früher ansetzen und überhaupt erstmal das Bargeld verstehen, was es eigentlich ist und leistet. Also wie sieht eigentlich unser Status quo aus? Und zwar in einem umfassenden Sinne, auch in einem rechtlichen Sinne. Eben nicht nur in einem funktionalen oder in einem lebensweltlichen Sinne. Gut, wir haben jetzt körperliches Geld und dann haben wir es irgendwann nicht mehr. Aber wir sollten doch verstehen, was wir damit aufgeben und verloren geben. Das kann schnell einen gewissen kulturkritischen Einschlag haben und den hat es auch oft in diesen, wie ich schon sagte, manchmal unterkomplexen verschwörungstheoretischen Narrativen. Aber die Fragerichtung ist absolut legitim. Also bevor wir in, wie du sagtest, den digitalisierten Alarmismus oder so eine Art Innovationseifer voranpreschen, müssen wir erstmal verstehen, was das Bargeld eigentlich tut. Und da ist ja neben meinem bescheidenen Ausschnitt ist ein bestimmtes grundrechtliches Szenario, in dem ich das Bargeld für aktuell recht bedeutsam halte, in, sag mal, Zusammenfassung seiner Geldfunktionen und in Zusammenfassung auch der weiteren Eigenschaften, insbesondere dieser Eigenschaft des Zentralbankgeldes, also dass es die einzige Geldform ist, in der wir Geld von der Zentralbank bekommen, dass ich spannend finde, das Szenario einer Abschaffung des Bargeldes, was diskutiert wird aus verschiedensten Hintergründen. Die Argumente, die da kommen, sind eigentlich überschaubar immer die gleichen, dass Bargeld doch im Grunde nur ein Interesse von Kriminellen ist, dass man da unter dem Radar Schwarzgeld Geschäfte führen kann und Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche, Steuerhinterziehung etc. Das ist seit 2016, wo erste politische Maßnahmen in diese Richtung verkündet wurden oder sagen wir mal diskutiert wurden. Mit der Umsetzung ist es dann aufgrund des Protestes nicht so weit gekommen, aber das sind so ein bisschen die Argumente, die gegen das Bargeld vorgebracht wurden. Und deswegen gibt es diesen Diskurs Abschaffung des Bargeldes. Ein spannenderes Motiv ist dahinter aber eigentlich doch ein geldpolitisches Motiv, wo überlegt wird, ob man nicht das Bargeld aus dem System rausnimmt, um dann mit dem Zins, dem Zentralbankzins, freier steuern zu können. Ganz einfaches Szenario, wir haben jetzt eine Wirtschaftskrise, die nächste kommt immer wieder, wir hätten es jetzt nicht gedacht so schnell, aber 10 Jahre nach der Finanzkrise haben wir jetzt durch Corona irgendwie, wenn man so will, eine Wirtschaftskrise ganz anderen Typs, aber die Zentralbanken mit ihren Leitzinsen ziemlich im Keller bei Null oder wenn man vom Realzins spricht, also die Inflation noch mit einrechnet, mit abzieht, dann sind wir schon bei negativen Zinsen und die Banken zahlen auch schon einen negativen Nominalzins dafür, dass sie ihr Geld bei der Zentralbank parken, wozu sie verpflichtet sind. Das heißt, sie zahlen so eine Art Abgabe. Und wir sehen auch, wenn wir uns, ich weiß nicht, wer das letzte Mal Bargeld eingezahlt hat bei seiner Bank, aber das hat nicht immer Gebühren gekostet und es gab auch tatsächlich mal sowas wie einen Zins auf Konten. Das ist alles abgeräumt und ein wesentlicher Verursacher, so wird zumindest immer wieder mit guten Gründen behauptet, ist die Geldpolitik der Zentralbank, die jetzt aber langsam in ihrem Instrumentenkasten kramt mit Blick auf die nächste Krise und nicht mehr so viel findet. Und da kommen eben insbesondere eine Schule aus Harvard, aus der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät dort, um die Ecke und sagt, ja, das Bargeld können wir doch abschaffen. Dann können wir nämlich mit eurem Leitzins, mit diesem negativen Zins, der aktuell für die Geschäftsbanken bei 0,5% liegt und für Privatkunden bei Geschäftsbanken in der Regel noch nicht abgerechnet wird, noch nicht verhängt wird sozusagen. Es wird auch immer von Strafzins gesprochen, auch sprachlich recht interessant. Wenn wir das Bargeld abschaffen, dann können wir doch mit diesem Zins mal richtig in den Keller gehen, -10%. Und was bedeutet das? Das bedeutet, das Geld, das ich liegen lasse als Geschäftsbank, denn die Zentralbank interagiert erstmal nur mit Geschäftsbanken, dass dieses Geld, das ich liegen lasse, mich nur kostet. Das heißt, ich lasse es besser nicht liegen, sondern ich gebe es aus. Und Banken geben Geld aus, indem sie uns Kredite geben. Dafür müssen wir aber Kredite nachfragen. Und das tun wir auch nur, indem Sparen, im Gegensatz zu konsumieren oder investieren, jedenfalls im Gegensatz zur Aufnahme eines Kredites, unattraktiv ist. Das heißt, die Idee ist, die Zentralbank hat in ihrer geldpolitischen Steuerung, dass dieser negative Zins, den sie den Geschäftsbanken aufbrummt, dass die Geschäftsbanken den im eigenen Interesse weitergeben. Das ist dieser berühmte geldpolitische Transmissionsmechanismus, den wir auch öfter im Bereich dieser Staatsanleihenkaufprogramme im Rahmen einer sehr komplexen Problematik, aber den Begriff hat man vielleicht da schon mal gehört. Und der soll sich auch hier fruchtbar machen. Wir schaffen das Bargeld ab und machen negative Zinsen, damit die Leute konsumieren und die Wirtschaft ankurbeln oder jedenfalls damit sie Geld ausgeben. Und warum ist das Bargeld da so wichtig? Naja gut, wenn mein Konto nicht mehr attraktiv ist und ich einen negativen Zins von 10% habe, niemand möchte, dass sein Geld, ohne dass irgendwas passiert, am Ende des Jahres nur noch 9 von 10 Euro da sind, dann gebe ich das Geld halt aus. Aber wenn ich das nicht möchte, dann hebe ich es halt ab und halte es bar. Und dann sind wir tatsächlich unter der sprichwörtlichen Matratze, wenn wir jetzt die lebensweltliche Dimension uns anschauen. Aber nicht nur da, sondern auch die Geschäftsbanken haben natürlich ein Interesse, und da gibt es seriöse ökonomische Forschung zu sagen, wir wollen vor diesem negativen Zins fliehen ins Bargeld, wie es dann heißt, und lagern dann mal eben 25 Milliarden in Bargeld. Und das macht natürlich schon einen Unterschied. Das ist auch ein Kostenfaktor. Das lässt sich berechnen. Da gibt es Studien auch vom Ökonomen Hans-Werner Sinn dazu, der sagt, naja, 25 Milliarden zu lagern, da reden wir dann eben nicht mehr von 3 Koffern und einer Matratze, sondern das sind, wenn man so will, Hochsicherheitsanlagen.
Klingt La Casa de Papel.
Ja, ja, durchaus in der Szene, glaube ich, recht gefeiert. Also es gibt da inzwischen auch schon einige geldpolitische Studien, die sich mit dem Haus des Geldes befassen. Ja, ja. Ich habe die Serie selber noch nicht gesehen, auch wenn mir alle meine Freunde empfehlen, dass ich das unbedingt gucken müsste zu dem Thema.
Ja.
Naja.
Spätestens, wenn die Dissertation abgegeben ist.
Dann habe ich mir auch wieder verdient, ein vernünftiges Leben zu führen.
Ja. Ja.
Also man kann schon sehr tief in dieses Thema einsteigen, aber ja, es ist eben ein Thema, was ohne Ende spannende Fragen aufwirft.
Ja, also erstmal überhaupt diese Frage, warum haben wir noch keine wirkliche Vorstellung davon, was Bargeld ist? Das ist jetzt das, was du erstmal moniert hast. Wir müssen erstmal den Status quo festhalten.
Ja, das ist so ein bisschen meine Trotzreaktion, sage ich mal, auf doch oft recht unreflektierten Digitalisierungseifer. Ja. Ne? Den will ich jetzt gar nicht, wir sind ja hier werturteilsfrei unterwegs, obwohl du schon unser Bekenntnis zum Bargeld an den Anfang gestellt hast.
Ja.
Es sollte aber doch ein begründetes, reflektiertes Bekenntnis sein.
Ja, nee, erstmal ist es ja spannend. Ja? Also die Menschheit hat es noch nicht geschafft, 2600 Jahre lang irgendwie eine Theorie des Bargeldes zustande zu kriegen. Und ich denke, das liegt vor allem daran, dass wir erstmal ganz lange Zeit Geld als Bargeld verstanden haben.
Ja,
also in der Wissenschaftsgeschichte zumindest.
Auch das ist ein Kuriosum, nicht wahr? Ich sagte ja schon, dass im Grunde das unbare Geld, das Buchgeld, älter ist. Und was ja doch jeden Digitalisierungspropheten völlig perplex machen müsste, ist, dass die Institution, wenn man es so nennen will, unbaren Geldes und das Bargeld so lange schon koexistiert haben. Also wenn jetzt unbares Geld die klügere oder sagen wir mal mit Chelsky die bedürfnisnähere, die bessere meinetwegen Institution wäre, warum schleppen wir das Bargeld denn dann noch mit? Ist das nur noch der Staat, der irgendwie mit drin hängt und sagt, wir wollen aber, dass unsere Münzen und Scheine, auf denen wir unsere Hoheitszeichen aufgedruckt haben, dass die noch zirkulieren, halten wir die sozusagen künstlich?
Riesenthema übrigens im Osmanischen Reich, ja.
Ja, das Thema Geldentwertung ist sowieso insbesondere bei den großen Reichen in der Geschichte ein Thema, was an diesen Diskurs immer wieder angedockt wurde. Ja? Also der Vorwurf der Inflation staatlicher Währungen, weswegen es auch aus der, ich sag mal, radikalliberalen ökonomischen Theorie viele Vorschläge gab, dass der Staat aus dem Geldsystem mal aussteigen sollte.
Mhm.
Wie gesagt, hier nicht vergessen, der spannendere Punkt bei Kryptowährungen ist meiner Meinung nach weder das Krypto noch das Digitale, sondern das Private, also die Ansage, wir privatisieren Geld. Und zwar nicht, indem der Staat es zulässt, sondern wir sind ja im Zeitalter der Digitalisierung durch Disruption. Also die These ja ist, wir machen ein besseres Angebot durch Kryptowährungen oder durch auch Geschäftsmodelle wie Libra von Facebook, was wir vielleicht dieses Jahr kommen sehen werden. Wer weiß, ich bin da skeptisch. Oder auch durch Alipay und andere Anbieter, die sagen, wir können es im Grunde besser. Und der Markt soll entscheiden. Und wenn die Konsumenten, und man spricht da geldtheoretisch vom Publikum, also wir Geldnutzer sind das Publikum und wir haben verschiedene Geldformen zur Auswahl, wenn Bargeld nicht mehr nachgefragt wird angesichts dieser Alternativen staatlicher oder privater Art, dann verschwindet es eben. Und vielleicht können wir das ja auch ein bisschen beschleunigen und dann fangen wir an, dieses Bargeld abzuschaffen. Und das ist so ein bisschen der Diskurs. Und da wird immer wieder auf Schweden verwiesen tatsächlich, aber auch da muss man sagen, anekdotische Evidenz hat hohen Wert, dass beispielsweise der schwedische Katastrophenschutz, der jetzt auch im Rahmen von Corona öfter mal in der Presse war, auch heute Morgen habe ich da noch was gelesen, das fand ich aber ganz charmant, vor, ich glaube, 2 Jahren mit Hinweis auf die doch letztlich materiellen Bedürfnisse einer digitalen Struktur, nämlich einer gewissen Serverinfrastruktur und auch einer gewissen Infrastruktur von Stromversorgung, also das darf man beim Digitalen ja auch nicht vergessen, das ist auch auf einer massiven materiellen Struktur.
Ja.
Oder was ist mit deinem Smartphone,
genau,
wenn es dir kaputt geht, wenn du vergessen hast, es zu laden, dann war es das mit der schönen digitalen Geldwelt und dann ist doch nicht verkehrt, wenn du noch einen 50er in Reserve hast im Portemonnaie. Ich habe sogar einen Freund, der immer einen 100er durch die Gegend schleppt, Da hat er sich schon viel Spott von, auch von mir anhören müssen. Aber im Grunde gar nicht verkehrt. Und worauf ich mit Schweden hinaus wollte, dieses Katastrophenschutzamt hat darauf hingewiesen, dass man doch ein paar Dinge, wenn es mal, und das war das Szenario, was man dort im Hintergrund hatte, einen russischen Hackerangriff gibt, über das Baltikum etc., dass man doch ein paar Dinge zu Hause haben sollte. Und zwar nicht nur Trockenfutter und Dosen und ein Generator, ein Kanister Benzin und ein bisschen Wasser, sondern auch Bargeld. Weil wenn die elektronisch gestützten Zahlungsinfrastruktursysteme zusammenbrechen, Geld doch eines der ganz wesentlichen, da eben bedürfnisnahen Güter darstellen würde, auf das man zurückgreifen möchte, gerade im Krisenfall. Das haben wir übrigens auch gesehen im März. Sehr spannend.
Klassisches Prepper-Wissen.
Ja, das ist Prepper-Wissen, aber unterstützt von der Deutschen Bundesbank. Also die Zahlen Mitte März, ich glaube es war der 15. März 2020, als dann der Lockdown angefangen hat oder kurz danach jedenfalls. Und in den ersten 4-5 Tagen, das konnte man in Echtzeit quasi nachzeichnen, sind die Abhebungen an Geldautomaten in Deutschland massiv in die Höhe gegangen. Danach sind sie sehr runtergegangen, weil vielleicht alle erstmal versorgt waren mit Bargeld und dann ging natürlich auch das digitale Bezahlen hoch. Aber wir sehen hier wieder den Pluralismus des Geldsystems. Niemand wollte verzichten auf sein Bargeld oder zumindest ein großer Teil der Bürger. Und das kann einem ja auch was sagen, finde ich.
Es ist ja auch der Bankenrun gewesen, ne? Der so ein bisschen im Hintergrund diskutiert wurde. Man hat es gar nicht, glaube ich, getraut, das laut auszusprechen, weil sobald man es ausspricht,
es wurde dann hinterher wurde darüber diskutiert, ob man vielleicht das Tageslimit der Abhebung an Geldautomaten, sowas, ob man das erhöht, ob man das senkt oder ob man das deckelt, dass man sagt, gut, jeder nur 200 €, das müsste reichen für die Bedürfnisse des Tages. Das hat aber schon zu einem Aufschrei geführt. Das könnte ja nicht wahr sein und so weiter. Also wie gesagt, das ist ein sehr emotionaler Diskurs. Das sieht man auch immer wieder. Und das ist, glaube ich, eine Mischung aus einer intuitiv, wie ich jetzt doch sagen würde, richtig verstandenen Bedeutung des Bargeldes. Dass es hier nicht nur um einen haptischen Atavismus oder um bloße Förmlichkeit oder um ein schlichtes, funktionales Äquivalent für eine andere Geldform, die vielleicht besser ist und genauso effektiv ist, dass es sich darum handelt, sondern es ist irgendwie auch mehr. Und das ist also die eine Wurzel dieser Emotionalitäten. Die andere Wurzel ist aber, glaube ich, tatsächlich ein mangelndes Verständnis. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil es wirklich ein sehr komplexer Gegenstand ist und auch ich mich da Schicht für Schicht dran vorgearbeitet habe und jetzt eben diese spezifische Perspektive der soziologischen Systemtheorie angereichert mit Elementen der Institutionentheorie, also auch Chelsky ist sehr wichtig für mich tatsächlich, dass ich versuche, da doch ein paar Dinge freizulegen, die in diesem Diskurs allzu oft außer Acht bleiben.
Ja, nochmal lebensweltlich vielleicht. Jetzt könnte man natürlich alles noch mal ein bisschen versuchen zu parallelisieren mit anderen Zeitdiagnosen. Ja? Wir leben irgendwie auch natürlich in einer digitalen Gesellschaft, aber auch in einer Gesellschaft des Self-Trackings. Und ich höre auch immer wieder so aus meinem eigenen sozialen Umfeld, dass es einfach unfassbar praktisch sei, wenn man eben nicht selber noch mal Buch führen muss über seine Ausgaben und Einnahmen, sondern es ist alles völlig digital und vollautomatisch jeweils in Kategorien zusammengefasst und ich kann mich dann selber monitoren, wie viel ich wofür ausgegeben habe, kann mir selber Limits setzen und das wird alles nochmal vor dem Hintergrund einer Rationalisierungssteigerung, glaube ich, diskutiert.
Ja, Rationalisierung ist da ein Punkt, Self-Tracking und dieses Selbstoptimierungs- man kann, glaube ich, schon fast von einer Bewegung sprechen, die durch das Digitale ganz, ganz wesentlich unterstützt und verkörpert wird. Bequemlichkeit ist auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt. Also ich würde auch so weit gehen zu sagen, ist ein Qualitätsmaßstab eines Geldsystems. Es ist aber nicht der einzige und ich würde sagen, auch normativ nicht der entscheidende.
Ja, und das ist ja auch so ein Punkt Bequemlichkeit jetzt. Also ehrlich gesagt, das ist für mich kein Argument. Also wie viele Geldtauschvorgänge erleben wir pro Tag? Also vielleicht 4, 5. So, und jetzt kann ich in diesen 4, 5 Tauschaktionen wie viel Zeit sparen, indem ich jetzt mein Handy zücke, anstatt meine Geldbörse 20 Sekunden pro.
Also da gibt es tatsächlich Studien, die meistens an der Supermarktkasse spielen, auch von der Deutschen Bundesbank und auch vom Deutschen Einzelhandelsinstitut. Und man kann sich schon denken, in welche Richtung die einen und in welche Richtung die anderen gehen. Aber was ist der schnellere Bezahlvorgang? Und ja, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, dann handelt es sich da bei beiden, also sowohl bei Kartenzahlung und zwar auch Contactless Pay, ja, also wenn ich meine Karte heutzutage einfach nur vorhalte oder auch mein Handy per QR-Code, per NFC-Technologie oder ob ich Bargeld benutze. Auch hier sehen wir im Diskurs, wird dann immer die Oma, die nach Münzen kramt. Ja, und die kennen wir alle. Die wird dann immer rausgeholt. Natürlich gibt es die, aber wenn man sich Studien mit einer großen Fallzahl anschaut von, wie ich finde, auch seriösen Quellen wie der Deutschen Bundesbank, bewegt sich das beides, der durchschnittliche Bezahlvorgang, so rund im 20-Sekunden-Bereich. Das eine ist mal schneller. Es gibt Studien, da ist das Bargeld genauso schnell. Es gibt Studien, da ist es tatsächlich schneller. Es kommt natürlich auf den Einzelfall an. Es kommt auf die Aggregation von Einzelfällen an. Aber da reden wir nicht über eine kategorische Verschiebung. Aber ich würde doch mal kurz die ketzerische These wagen, dass der Begriff der Bequemlichkeit, wenn man da volkswirtschaftlich drüber spricht, dann handelt es sich beim Begriff der Effizienz, finde ich oft, der in diesem Diskurs eben auch eine Rolle spielt, eigentlich auch nicht um viel mehr als um eine wissenschaftliche Verbrämung dieses Gedankens der Bequemlichkeit. Ja. Und effizienzorientiertes Geldsystem hat einen hohen Wert und ist die primäre Betrachtung der Volkswirtschaftslehre. Aber auch hier ist es nicht das Be-all-and-all-Argument und schon gar nicht der normative Trumpf in unserer Bewertung von Geldformen und von einem Geldsystem. Es muss effizient sein, es sollte effizient sein, aber es ist nicht der einzige Wert und auch nicht der Höchstwert, auf den hin alles optimiert werden sollte. Es ist, wir sind beim Prinzip der Verhältnismäßigkeit, es ist ein Aspekt, Bequemlichkeit, Effizienz, Transparenz, Inklusion, viele Elemente des Geldsystems, die sozusagen in der Gesamtschau es besser oder schlechter machen. Und da erlaube ich mir als Jurist natürlich, meine Maßstäbe wieder aus den Grundrechten zu holen, aus einem normativen Individualismus. Ja. Und, ne, das Geldsystem muss auf das Individuum hin, auf seine Bedürfnisstruktur hin organisiert sein. Und von dort aus ist es immerhin auch legitimiert. Und dann kann man schon sagen, wenn man funktionale Äquivalente sucht oder auch sich die bestehenden Elemente des Geldsystems anschaut und sie versucht, als funktionale Äquivalente zu anderen Möglichkeiten, Geld zu organisieren, zu formulieren, dass man dann erst überhaupt in die Lage sich versetzt, zu vergleichen. Zu vergleichen und dann eben normativ auszuwählen. Und wir sehen hier eben im Moment das, was Georg Jelinek, der große Staatsrechtslehrer um die Jahrhundertwende, immer als Normativität des Faktischen bezeichnet hat. Die Rechtswissenschaft und das Recht, die sind berufsmäßig langsam. Da passiert erstmal viel und gerade, da würde ich auch Luhmann recht geben, gerade die Wirtschaft prescht vor mit ihrer dynamischen Bedürfnisnähe. Da gibt es auch ein paar schöne Formulierungen von ihm, warum das eigentlich so ist. Und das Recht ist in seinem Wesen nach, ist es langsam, aber es ist auch in einer gewissen produktiven Weise retardierend, weil es uns eben normativ nicht egal ist, bestimmte Vorgänge einfach nur laufen zu lassen. Das sehen wir, ist ganz wesenseigen. Wir sehen das jetzt auch bei der Regulierung von Social-Media-Plattformen beispielsweise, aber genauso sehen wir das auch bei Digitalisierungsvorgängen im Geldsystem. Nur hier, und das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, sehen wir eben, dass der Staat auch ein gewisses Eigeninteresse machtvoll artikuliert, im Geldsystem weiterhin den Hebel in der Hand zu haben und deswegen solche Ideen wie digitales Zentralbankgeld überhaupt verfolgt,
klar,
um konkurrenzfähig zu bleiben.
Genau.
Eine Konkurrenz, die aber normativ gesehen keine faire ist. Also man spricht da vom Level Playing Field, was wir eben im Thema Geld nicht haben, sondern der Staat, das hat man in den Reaktionen auf Libra 2019, heißt jetzt Diem, Facebooks Kryptowährungsidee, hat man gesehen, dass der Staat da auch dann relativ schnell nicht mehr mit sich spaßen lässt. Was in China passiert mit Blick auf Alipay und Tencent, das steht auch jeden Tag in der Zeitung.
Das, ja, ein legitimes Monopol der Geldausgabe könnte man.
Ob es legitim ist oder nicht, aus der theoretischen Warte der Geldpolitik gibt es viel Kritik. Ich habe schon die Ultraliberalen erwähnt, die Ordoliberalen, die gute deutsche Tradition der sozialen Marktwirtschaft sozusagen, die Orthodoxie, die sieht das alles etwas anders, etwas unkritischer. Aber Geld ist ein umstrittener Gegenstand und die Maßstäbe entwickeln sich weiter. Sowohl die Maßstäbe der faktischen Anforderungen im Hinblick auf alltagsweltliche Resonanz und auf Effektivität, auf Bequemlichkeit, als auch normativer Art. Denn wenn wir sehen, dass de facto der Geldverbraucher sozusagen oder der Geldnutzer, das Publikum, immer mehr ins Digitale abwandert, dann ist der Staat natürlich in der liberalen Ordnung nicht gut beraten, ihm da einen Riegel vorzuschieben, sondern er müsste sozusagen diesen Prozess so begleiten und gestalten, dass digitales Geld eben, insbesondere was die Grundrechte angeht, ähnlich gut ist, ähnlich konform ist. Und da reden wir nicht nur über den Datenschutz. Das ist mein zweites großes Plädoyer. Das große Thema, wer dazu schon was lesen möchte aus juristischer Feder, da sind letztes Jahr 500 Seiten Dissertation bei Mohr Siebeck, die ich sehr empfehlen kann, zu erschienen. Mein Thema ist eben eher, was die Hoheit über die Ausgaben und die Bedeutung des Geldes als Eigentumsposten auch angeht. Und auch da ist durch die Digitalisierung eben eine Phasenverschiebung eingetreten, die deutlich schwieriger zu sehen ist als dieses Datenschutzthema, an das wir bei Digitalisierung eigentlich reflexhaft immer denken und auch gerade in Deutschland reflexhaft kritisch sind. Anders in Schweden tatsächlich. Auch da gibt es, soweit ich weiß, kultursoziologische Untersuchungen, dass die Schweden...
Benelux-Staaten ja auch.
Also die Benelux-Staaten, Niederlande, ganz anders zum Beispiel wieder Italien, die eher ins deutsche Lager fallen hier, sehr interessant, was so die Affinität zu Transparenzelementen in der Gesellschaft, wie sie mit Digitalisierung immer auch dann eine Rolle spielen werden, Ausgabentransparenz, Datenökonomie und so weiter, dass die in Schweden beispielsweise oder in den skandinavischen Ländern generell auch in Finnland viel höher ist. Und ja, da wird aber manchmal auch eine Mücke zum Elefanten gemacht. Die Finnen beispielsweise, die haben ihre 1- und 2-Cent-Münzen schon abgeschafft. Ein Versuch, ein Vorstoß, der auch in Deutschland diskutiert und direkt als Menetekel, jetzt kommt die Bargeldabschaffung, wir werden alle enteignet, diskutiert wurde. Da sind die Skandinavier ein bisschen entspannter.
Ja, das denke ich auch. Aber wenn wir jetzt nochmal dabei bleiben und das nochmal institutionentheoretisch versuchen zu formen, ich würde sagen, die Institutionentheorie hier normativ gewendet, steht schon ein bisschen zwischen Sein und Sollen. Und es gibt so vielleicht zwei große Prämissen. Das eine ist so ein kategorialer Individualismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Vorstellung, dass wir in einer gewissen funktional differenzierten Gesellschaft leben, die diese normative Signatur trägt und wo eben etwas Neues erstmal die Beweislast trägt. Und jetzt muss man also Institutionen auch mal so denken, nicht nur als Brücke, sondern auch als Abstandshalter vielleicht. Und wenn wir es so denken, dann bietet natürlich Bargeld schon einen gewissen Abstand des Individuums, sowohl dann von der Wirtschaft, um eben die eigenen Daten zu schützen, wie aber auch vor dem Staat, ja, also auch wenn wir da jetzt mal weiterdenken, also wenn wir jetzt nur einen digitalen Euro haben und dafür dann kein Bargeld, dann hat natürlich auch der Staat ganz andere Möglichkeiten wiederum einzugreifen.
Ja, und eben nicht nur Möglichkeiten der Datenkontrolle, das ist immer dieses naheliegende totalitäre Szenario, ne? Wenn der Staat sehen kann, was für Bücher habe ich mir gekauft oder auch wenn die Krankenkasse sehen kann, was für Lebensmittel habe ich gekauft, können dann meine Prämien hochgehen, wenn ich mich ungesund ernähre. Das sind immer so die sehr suggestiven und auch sehr, ja, sehr eingängigen und auch nicht falschen Szenarien. Aber für mich ist doch das drängendere Szenario, nicht in dem Sinne, dass es vor der Tür steht, aber das ungleich gravierendere Szenario, wenn wir die geldpolitische Kontrolle des Staates sehen. Also der Staat mich quasi nötigen würde durch diese Zinspolitik, mir Freiräume im Geldgebrauch nehmen würde. Und deswegen, da würde ich der Kommilitonin ganz recht geben, ist Bargeld tatsächlich geprägte Freiheit.
Ja, schön. Also ich finde, das war ein wunderschönes Schlusswort und gerade läuft hier die Stunde ab. Das haben wir uns so gesetzt. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir heute. Auf Wiedersehen.
Ich danke dir.